Ihr Lieben, wir sind Gott sehr dankbar für diese kostbare Einladung, auch durch diesen Liederdichter, komm nur zur Quelle, sie fließet auch dir zugut. Komm, trink nur, so gibt dir Jesus Kraft und Glaubensmut. Und wir dürfen immer wieder aufs Neue sagen, so oft wir hier zusammenkommen, hat er uns noch nie enttäuscht. Immer wurden wir gespeist und gesättigt durch sein teures und heiliges Wort. Aber nicht nur, dass dieser Liederdichter es sagt, sondern Gott sagt selbst in seinem Worte durch den Propheten Jesaja. Da gibt er die Einladung im 55. Kapitel und sagt dann durch den Propheten, ach, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und ihr alle, die ihr kein Geld habt, kommt herbei, kauft Brot und esst. Ja, kommt, kauft ohne Zahlung und unentgeltlich Wein und Milch. Warum wollt ihr Geld für das zahlen, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für etwas, das nicht zur Sättigung dient? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes zu essen haben, und laben soll sich eure Seele an fetter Speise. Leiht mir euer Ohr und kommt her zu mir. Höret, auf dass eure Seele auflebt. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, die dem David gegebenen unverbrüchlichen Gnadenverheißungen verwirklichen. Wisset wohl, ich habe ihn zum Zeugen für Völker bestellt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Wisset wohl, Volksstämme, die du nicht kennst, wirst du herbeirufen. Und Volksstämme, die auch dich nicht gekannt haben, werden zu dir herbeieilen, um des Herrn deines Gottes willen und wegen des Heiligen Israels, weil er dich verherrlicht hat. Ist das nicht ein herrliches Wort? Ach, ihr Durstigen alle! Und ich glaube, an irdischen Dingen haben wir genügend zu essen und zu trinken, aber wonach sich unser Herz sehnt und unsere Seele dürstet, ist doch nach dem lebendigen Gott. Und wir benötigen ihn, besonders in diesen Tagen, wo vielleicht so eine fromme Welt da ist und die sich fromm nennen, aber im Grunde genommen, wenn wir es richtig nehmen, will man von Gott gar nicht viel wissen. Und man lehnt sein Wort ab und will gar nicht auf das eingehen, was Gott zu sagen hat in unseren Tagen. Aber wir dürfen sagen, Gott hat ein Volk, das gerne auf das hören möchte, was er zu sagen hat. Und ich denke, wir dürfen uns zu diesem Volke zählen. Und das nicht aus Verdienst, sondern weil uns Gnade zuteil geworden ist. Und wir sind Gott so dankbar, dass er uns sein Wort erleuchtet hat in diesen letzten Tagen. Wir sehen es auch an Israel in jenen Tagen. Es war ja eine fromme Welt und der Herr kam, wie von ihm geschrieben steht in den Propheten. Wir wissen, er war ja angekündigt durch all die Propheten. Als er kam, was hat man mit ihm getan? Als er ihnen die Erlösung brachte, die Heilung, dies und jenes, was hat man mit ihm getan? Man hat ihn abgelehnt. Man hat ihn verworfen. Man hat ihn ans Kreuz gebracht. Brüder und Schwestern, werte Freunde, das Gleiche ist auch in unseren Tagen zu finden. Aber er hatte in jenen Tagen eine Schar, eine kleine Schar, welche ihm Aufmerksamkeit schenkte und denen er die Herzen und das Verständnis für sein Wort öffnen konnte. Das ist doch so, so sehen wir es aus der Heiligen Schrift. Und das Gleiche ist auch in unseren Tagen. Und wir können nicht anders wie Gott danken, dass er uns gerufen hat und uns gefunden. Und wir möchten mit ihm gehen, Tag für Tag, Stunde um Stunde, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen werden. Das ist unser Glaube. Wir glauben dem Worte Gottes. Nun, ich habe ja mit vielen Menschen zu tun, auch auf der Arbeit. Und wenn man ihnen etwas von Gott sagt und wenn man darüber spricht, dann sagen sie, das Wort darf man nicht so genau nehmen. Das ist nicht so gemeint und das ist nicht so gemeint. Und dann will man mit dem Worte nichts zu tun haben. Man tut es so von sich stoßen. Aber Für die wahrhaft Gläubigen ist Gottes Wort eine Realität, weil es der Wahrhaftige geredet hat. Für uns ist es wert und teuer. Wir schätzen es und lieben Gottes Wort von ganzem Herzen. Und das ist unsere Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Und so sind wir dankbar, auch jetzt wieder für diesen kurzen Gottesdienst. Lasst uns jetzt zunächst aufstehen und dem Herrn um seinen Segen bitten. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen auch für diese Stunde, für dieses Beisammensein, auch für diese Hochzeit, o Herr. Du hast uns schon reichlich gesegnet in den vergangenen Zeiten und auch heute bist du noch uns am Segnen. Du hast zu uns geredet schon durch dein teures und heiliges Wort. Wir beten dich an und wir bitten dich, treuer Herr, sei gegenwärtig mit deinem Geiste und mit deiner Kraft. Tue dich kund weiter durch dein teures und heiliges Wort. Denn wir wissen, dein Wort ist Geist und Leben. Menschenworte vergehen, aber dein Wort bleibt bestehen bis in alle Ewigkeiten. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt für immer. Und dafür sind wir froh und geben dir allein die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Es ist eine Quelle in Zion, führt durch die Gesegnete rein. Sie fließt voll lebendigen Wassern und schenken des Glücklichkeit. Quellen so klar, als er ist da, und uns auch jedes Wasser besiegt. Eile herbei, von der Sünd macht ihn frei, Ruhe in müden Herzen sie gibt. Will Friede und Kraft von mir schwinden und wird sein Gewissen beschwert. Komm eile zur Quelle in Zion, die Gnade aufs Neue dir beschert. Quelle so klar, eile herbei, von der Sünd macht sie frei, Ruhe in müden Herzen sie gibt. Wie oft du mit wehendem Herzen und durstigem Geiste hier bist und denkst nicht daran, dass die Quelle dir Trost und Erquickung ergibt. Quelle so klar,
Dank sei dem Herrn, dass das noch heute stimmt. Alles, was Gott je gesagt hat, stimmt für alle Ewigkeiten.
Amen.
Auf Menschenwort ist ja kein Verlass. Das wissen wir alle. Nicht nur auf andere ist kein Verlass, auf uns auch nicht. Da kann sich jeder getrost mit einbeziehen, ohne zu zögern. Auf keinen von uns ist Verlass. Wenn es um geistliche, um ewige Dinge geht, muss jemand sein, der über jeden Fehler erhaben, über jedem Irrtum erhaben. Wenn es um die Ewigkeit geht, dann können wir es nicht mit Menschen zu tun haben. Dann müssen wir es mit dem Ewigen zu tun haben. Ich möchte vorausschicken zur Beruhigung unser aller, dass wir nur eine kurze Andacht haben werden. Heute sind wir ja Gäste und feiern ein Hochzeitsmahl und werden deshalb nicht eine lange Predigt halten. Der Herr spricht manchmal in aller Kürze und sein Wort fällt tief in unser Herz hinein und schon ist es um uns geschehen. Mir liegt ein Wort auf dem Herzen, das sehr gut zu diesem Anlass passt, aus dem Matthäus-Evangelium, dem 22. Kapitel. Hier lesen wir von Vers 2. Das Himmelreich ist einem König vergleichbar, der seinem Sohne die Hochzeit ausrichten ließ. Er sandte also seine Knechte aus, um die geladenen Gäste zum Hochzeitsmahl zu bitten. Doch sie wollten nicht kommen. Nochmals sandte er andere Knechte aus, denen er die Weisung gab: Sagt den Geladenen, seht, mein Festmahl habe ich zubereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zum Hochzeitsmahl. Die aber beachteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Geschäft. Die übrigen ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Da wurde der König zornig. Er entsandte seine Heere, ließ jene Mörder umbringen und ihre Stadt verbrennen. Hierauf sagte er zu seinen Knechten: Das Hochzeitsmahl ist zwar bereitet, aber die Geladenen waren unwürdig, daran teilzunehmen. Geht darum an die Straßenhecken hinaus und ladet alle zum Hochzeitsmahl ein, so viele ihr antrifft. So gingen denn jene Knechte auf die Straßen hinaus und brachten alle, die sie trafen, zusammen, böse wie gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Soweit diese biblische Geschichte des Reiches Gottes. Unser Herr hat in den Evangelien eine Anzahl Gleichnisse verwendet, um zu veranschaulichen, worum es geht. Es geht um das größte Hochzeitsmahl aller Zeiten, um das Hochzeitsmahl des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren, zu dem die Menschen geladen werden. Hier auf Erden ergeht die Einladung, in der Herrlichkeit wird das Hochzeitsmahl bald stattfinden. Wir können jetzt nicht in die Heilsgeschichte hineingehen, aber das dürfen wir sagen. Gott hat ein Konzept. Gott hat einen Plan. Gott weiß, was er will. Die Menschen wissen es nicht, das stimmt. Und in der Religion ist er auch nicht zu finden. Aber wer ihn von ganzem Herzen demütig sucht, von dem lässt er sich noch heute finden. Die Sache Gottes ist sehr einfach und wird all denen zugänglich, die zu ihm kommen. Hier wird uns gesagt, geht hinaus, ladet ein, das Hochzeitsmahl ist bereitet worden. Alles ist fertig, ihr dürft kommen. Und was wurde denen gesagt, die eingeladen haben? Der eine brachte diese Entschuldigung und der andere jene, und sie kamen nicht. Stellt euch vor, irgendeine Königin, wir haben ja keine mehr, aber wenn die Queen irgendjemanden laden würde zu einer Hochzeit, ach, wie geehrt würden wir uns fühlen. Stellt euch vor, da käme eine ganz persönliche Einladung, Queen the Second, ja, und wir würden schon allen Leuten sagen, hört her, stellt euch vor, das ist die Einladung, da findet eine Hochzeit im Königshaus statt und ich bin dazu geladen. Das wüssten alle Nachbarn, das wüssten alle Arbeitskollegen, das würde zum Dorf, zum Stadtgespräch. Ja nun, wir haben es hier mit einer viel, viel größeren Einladung zu tun. Der König aller Könige, unser Herr, ladet ein. Und das Schöne dabei ist, er wendet sich nicht an all die irdischen Königshäuser, sondern an jedermann auf der Straße. Geht hin auf die Straßen, nicht in die Königs- und Fürstenhäuser, nicht zu Baron so und so, sondern geht auf die Straßen, zum Fußvolk, ladet ein. Und jeder, der diese Einladung hört und sie annimmt, der soll Gast beim Herrn sein. Das ist keine Geschichte, das ist Realität. Und so freuen wir uns, dass dieser göttliche Ruf in unser Leben hineinkam. Auch wir alle, die wir heute hier sind, sind irgendwie unterwegs gewesen. Plötzlich wurden wir angesprochen. Plötzlich wurden wir aufmerksam gemacht, dass Gott etwas mit uns geplant hat, dass er ein Konzept hat, dass er seinen Willen auf Erden kundgetan hat. Und schon begann es in unserem Herzen zu brennen. Mit Gott ist es eine wunderbare Sache. Liebe beim ersten Gespräch, beim ersten Blick. Und wenn wir diesen Vergleich auch heute ziehen dürfen, als Gott in Christus der Menschheit sein Angesicht zuwandte, war es ein Liebesblick und sonst nichts. Gott hat der Menschheit sein Antlitz in Liebe zugewandt. Er musste Mensch werden um der Menschen willen. Ich habe heute einen Artikel vor mir, den ich euch gleich kurz zeigen werde oder Bezug darauf nehmen. Der hat mich wahnsinnig erschüttert. Und ihr wisst ja, über unseren Herrn ist in der gesamten Kirchengeschichte immer wieder debattiert worden. Die größten Theologen konnten sich nicht einigen, wer er nun wirklich ist. Ist er Gott? Ist er Mensch? Ist er ein Gott? Ist er kein Gott? Und so ging das hin und her. Aber es hat nie in der gesamten Kirchengeschichte eine Zeit gegeben, in der Menschen sich so weit vergessen haben, wie in diesen Tagen. Das Maß ist wirklich in allem überschritten worden. Man hat mit Jesus Christus ja schon vor Jahren diesen Superstar gemacht und dergleichen mehr. Aber ich war jetzt erschüttert, als ich im letzten Time Magazin, das ist ja das größte Wochenmagazin der Welt vom 7. Mai 1984 auf Seite 44. Hier soll Christus dargestellt sein. Und der Schreiber gibt da einiges zum Besten. Und er ist hier mit langem, verzaustem Haar, mit Frauenbrüsten und in einer so entwürdigten Weise dargestellt worden und ist in der großen Kathedrale von St. John in Manhattan, das ist ein Vorort von New York, ist allen bekannt, genau wie Brooklyn, dort auf Kosten der Vereinigten Nationen, mit unseren Steuergeldern, ist Jesus Christus, unser Herr, gelästert worden. Und dann steht hier auch so schön, nicht mehr Christ, sondern Christa, ein weibliches Wort. Und unser Herr soll das sein, als Weib mit verzaustem Haar, mit offenen Brüsten, dargestellt am Kreuz. Ich frage mich, wie weit soll die Lästerung unseres Herrn noch gehen? Menschen haben die Ehrfurcht vor Gott verloren. Sie leben, als gäbe es nie ein Gericht Gottes, vor dem jeder Mensch erscheinen muss. Es ist unfassbar, wenn Leute nicht glauben wollen, brauchen sie nicht. Aber hat es schon jemand miterlebt, dass man mit Buddha oder Konfuzius oder Mohammed oder wer sie alles sein mögen, derartiges getan hat, wie mit unserem Herrn, uns schmerzt es, weil der Herr uns geliebt hat und sein Leben für uns gab, damit wir vom Tode errettet werden können. Und wenn wir bedenken, dass unser Gott vom Himmel herabschaut und das alles sieht und registriert und trotzdem im Jahre 75 ist angefangen worden und die Enkelin des Winston Churchill, die gibt hier den Bericht und sagt natürlich auch einiges dazu. It seems Christ is our mother. Also Christus soll hier so als unsere Mutter dargestellt werden. Was soll man dazu sagen? Uns fehlen die Worte. Man kann dazu nichts sagen. Man kann nur sagen, Herr, vergib diesen Menschen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen jedes Augenmaß verloren haben. Sie überschreiten jede Grenze des Gestatteten und machen sich lustig über den Herrn und dann noch als Gekreuzigten. Für uns, die wir an Christus, unseren Herrn, glauben, ist das Kreuz ja ein Symbol der Erlösung. Nicht nur das Kreuz, aber der Gekreuzigte. Wäre unser Herr für uns nicht an das Kreuz gegangen, hätte er nicht unser aller Schuld und Sünde auf sich genommen, hätte er nicht unseren Platz dort am Kreuz eingenommen, hätten wir niemals ewig leben können, nie Vergebung der Sünden gehabt, niemals wären wir bei Gott in Gnaden gewesen. Deshalb ist alles, was mit unserer Erlösung zu tun hat, es ist uns einfach heilig, weil der heilige Gott sich in Christus, unserem Herrn, geoffenbart hat. Er war dem Leibe nach Mensch, hat gegessen und getrunken, ist an Gebärden als Mensch erfunden worden. Dem Geiste nach war er der Herr, der König aller Könige, denn alle anderen Menschen sind gestorben und wurden begraben und das war ihr Ende. Unser Herr hat vorher sagen können, ich werde am dritten Tage auferstehen und werde euch nach Galiläa vorausgehen. Und das geschah. Am dritten Tage kam das gewaltige Erdbeben und der Herr trat hervor als der Auferstandene, als der, der mit dem Tode abgerechnet hatte, der mit dem Teufel abgerechnet hatte, der hervorkam als der Sieger über alles, was uns als Menschheit betroffen hatte. Und deshalb lieben wir unseren Herrn, weil er das alles für uns getan hat. Wenn wir nun Menschen einladen, zu ihm zu kommen, dann nicht zu einer Religionsgemeinschaft. Nein, werte Freunde, hier gibt's keine Mitgliedschaft. Hier wird niemand selig gemacht durch irgendein Sakrament. Hier kommen wir in Einfachheit zusammen als ganz normale Bürger, die wir unseren Berufen jahrelang nachgegangen sind, aber von der Gnade Gottes erfasst und das Heil erlebt haben. Deshalb dürfen wir aus dieser inneren Überzeugung anderen sagen, kommt zum Herrn, folgt dieser großen Einladung, nehmt sie ernst, schickt die Einladenden nicht weg und sagt nicht, jetzt hab ich keine Zeit, ich werd's mir überlegen, sondern begreift, dass diese Einladung wirklich auf höheren, auf göttlichen Befehl und Anordnung ergeht an alle, die kommen möchten. Jeder, der zu ihm kommen will, kann es tun, aber keiner wird dazu gezwungen. Im Himmel werden nur Menschen sein, die dort wirklich sein möchten. Gott wird keinen zwingen, zur Hölle zu gehen und keinen zwingen, zum Himmel zu gehen. Die Menschen sind hier und treffen ihre Entscheidung für die Ewigkeit. Jeder, es liegt an jedem selber, Gott wird gar nichts hinzutun. Er hat alles getan. Es liegt also an uns, ob wir die Gnade und das Heil, das uns in Christus angeboten wird, im Glauben annehmen. Und dass wir uns dessen bewusst werden, dass unser Herr ja zu uns gekommen ist, Mensch wurde, um uns zu erlösen, unseren Platz einzunehmen, unseren Tod zu sterben, damit wir ewig leben können. Ein gläubiger Mensch ist tatsächlich im göttlichen Sinne aus dem Tode in das Leben hinübergegangen. Er hat schon das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Ewiges Leben kommt nicht durch den Tod. Ewiges Leben ist uns geschenkt worden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Deshalb sagt die Heilige Schrift, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer nicht an ihn glaubt, der hat das Leben nicht. Hier zurück in aller Kürze zu dieser herrlichen Einladung. Darum geht auf die Straßen hinaus und ladet alle zum Hochzeitsmahl ein, so viele ihr antrifft. Wenn wir dieses Wort eines Tages kurz vor Toreschluss ernst nehmen werden, dann wird es unsere Aufgabe sein, praktisch jeden anzusprechen und zu sagen, hören Sie, werte Dame, hören Sie, werte Herr, hier ist die Einladung, zum Herrn zu kommen. Die Gnadenzeit geht zu Ende, die Gnadentür wird sich für immer schließen. Wollen Sie das Heil und die Seligkeit annehmen oder auf Ihr eigenes Risiko daran vorbeigehen? Geht auf die Straßen hinaus, ladet alle ein, die ihr findet, und sagt ihnen, es ist alles bereit, kommet. Und siehe, der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Ich möchte an jenem herrlichen Tage, den Gott schon eingeplant und für den er alles bereitet hat, unter diesen Leuten sein, die zur Herrlichkeit eingehen. Ihr wisst ja, jeder, der in diese Welt hineingeboren wurde, muss sie auch wieder verlassen. Es ist nur die Frage, wohin gehen wir? Auf dem Friedhof wird niemand mehr etwas ändern können und in einer Kirche oder Freikirche, Gemeinde und Gemeinschaft auch nicht. Die Entscheidung muss jeder vor seinem Abscheiden getroffen haben. Wohl dem Menschen, der dem Herrn entgegengehen kann, nicht in Selbstsicherheit, sondern in der Glaubensgewissheit, von Gott begnadigt worden zu sein. Und es sind ja immer besondere Anlässe, die der Herr dazu nutzt, zu unseren Herzen zu reden. Ein solcher Anlass ist eine Hochzeit. Und ein anderer Anlass ist ein trauriger, aber dies ist ein fröhlicher Anlass, um Menschen zu laden, zum Herrn zu kommen. Hier werden solche genannt oder beschrieben, die Einladung gehört, aber sie nicht ernst genommen haben. Der eine ging auf das Feld, der andere in sein Geschäft. Jeder hatte seinen eigenen Weg, jeder seine eigene Ausrede und sie hörte nicht darauf. Der Hausherr wurde zornig und sagte, die Geladenen waren es nicht würdig. Darum geht noch einmal an die Straßenhecken und Zäune, ladet ein, so viele ihr findet. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Im letzten Buch der Bibel wird uns schon beschrieben, wie es dort in der Herrlichkeit einst sein wird. In Offenbarung im 19. Kapitel lesen wir von Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich, die bedeutet die Gerechtigkeit der Heiligen. Da sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Weiter sagte er zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Da warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und von deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Welch ein herrliches Wort. Ihr wisst ja, im Worte Gottes wird uns Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft voll und ganz beschrieben. Es gibt kein vergleichbares Buch. Es gibt kein Buch, das uns sonst über Gott, über die Schöpfung, über Himmel und Erde, über Leben und Tod, über alles reelle Auskunft geben würde als dieses Buch Gottes. Und dafür sind wir dankbar. Also, hier wird uns gesagt, lasst uns fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Jesus Christus, unser Herr, wird in Verbindung mit unserer Erlösung als das Lamm Gottes beschrieben. Johannes, der Vorläufer unseres Herrn, rief an einem Tage aus, sehet, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt. Und hier wird von dem Hochzeitsmahl des Lammes geschrieben und gesprochen. Denn als Lamm Gottes hat unser Herr den Preis durch sein Blutvergießen am Kreuz auf Golgatha bezahlt, um sich eine Braut zu erwählen, zu erlösen und an dem Tage der Herrlichkeit dort zu dem großen Hochzeitsmahl hinüberzunehmen. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich zubereitet. Wir sehen, die Braut, die wir heute hier in der ersten Reihe sitzen sehen dürfen, sie hat sich bereitet. Auch für diese Hochzeit sind Vorbereitungen getroffen worden. Schon Menschen haben ein Konzept. Sie planen. Vorbereitungen werden getroffen. Gott hat ein Konzept. Er hat Vorbereitungen getroffen. Er hat uns nicht nur durch Jesus Christus, unseren Herrn, erlöst, sondern er hat die Herrlichkeit für uns bereitet. Er hat es uns aus Gnaden geschenkt, dass wir armselige Menschen, die wir doch in Sünden und Übertretungen schon geboren worden sind, dass wir einst weiß gekleidet wie die Braut, weiß gekleidet, nicht mit unseren eigenen Lumpen, weiß gekleidet, gerecht vor Gott, nicht in eigener Gerechtigkeit, gerecht geworden durch den Glauben an Jesus Christus, das Lamm Gottes, das für uns das Blut vergossen hat. Und dann dürfen wir dort weiß gekleidet beim Herrn sein. Und es heißt hier, dieses sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Amen. Darauf kann man ein tiefes, herzliches Halleluja und Preis sei Gott sagen. Das sind nicht die Worte eines Menschen. Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und alle, die sich von Gott rufen und begnadigen lassen, werden diese wahrhaftigen Worte aufnehmen, alle Zweifel über Bord werfen. Ihr wisst ja, es gibt dreierlei Glauben, nämlich den Glauben, den Unglauben und den Irrglauben. Aber Menschen, die nun zu Gott finden, deren Glaube ist ja in ihm verankert und in seinem Worte. Alles andere, was von Gott und seinem Worte abweicht, kann noch so religiös dekoriert sein, mit Bibelstellen und frommen Sprüchen. Es muss mit der Bibel übereinstimmen, wenn es mit Gott übereinstimmen soll. Und wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann kann es mit Gott in Ewigkeit nicht übereinstimmen. Denn die Bibel ist Gottes Wort. Gott musste ja einen Weg zeigen und er musste einen Gradmesser geben. Er musste Richtlinien festsetzen und sie uns überlassen, damit er an jenem Tage auch zur Rechenschaft ziehen kann. Wenn Gott uns der Willkür überlassen hätte, ja, wie könnte er uns dann an jenem Tage richten? Dann könnten wir sagen, lieber Gott, wir haben es ja überhaupt nicht gewusst. Und dann wird er sagen, da habe ich euch 66 Bücher vollschreiben lassen, vom 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und darin habe ich euch vom 1. bis zum letzten Blatt meinen Willen kundgetan. Also, niemand wird eine Entschuldigung haben. Das ist der göttliche Maßstab. Das ist das einzige Buch Gottes, das es auf Erden gibt. Und wohl die Menschen, der nicht deutet, was hier drin geschrieben steht, nach rechts und nach links, römisch und nicht römisch, griechisch und nicht griechisch oder protestantisch oder sonst in alle Richtungen, derer es ja Hunderte gibt. Wohl die Menschen, der nichts deutet von dem, was hier geschrieben steht, sondern so glaubt, von Herzen glaubt, wie es in der Schrift geschrieben steht. Ein solcher Mensch hat die Verheißung und Zusage Gottes, dass er selig werden wird und dass Gott nicht lügen kann. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge oder eine Verheißung geben würde, die er nicht erfüllt. Gott ist wahrhaftig, und deshalb haben wir auch jetzt gelesen, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Nicht die Worte eines Predigers, eines Priesters, eines Menschen. Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wie herrlich, wie schön, dass wir von Herzen, ohne jeglichen Fanatismus, ohne Rechthaberei, ohne besser wissen zu wollen, einfach und schlicht glauben dürfen, was Gott uns in seinem Worte gesagt hat. Es ist das kostbarste Geschenk, das Gott einem Menschen auf Erden zuteil werden lassen kann. Jeder, der ohne den Herrn aus der Zeit in die Ewigkeit geht, er ist heute schon zu bedauern. Niemand kann sich einen Begriff machen, was es bedeutet, zu sterben und dann von Gott getrennt zu sein. Wir haben es im Einleitungswort gehört. Der Herr spricht, kommet alle zu mir, esset und trinket. Ihr braucht nicht mehr zu bezahlen. Es ist alles bezahlt. Es ist alles bereit. Und direkt im nächsten Vers hätten wir weiterlesen können, in Jesaja 55, da steht noch, suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Es kommt nämlich der Tag, an dem sich die Gnadentür tatsächlich schließen wird, und dann werden viele kommen und rufen, aber es wird zu spät sein. Heute ruft uns der Herr in Gnaden, in Liebe und sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Diese große göttliche Einladung möchten wir heute in würdiger Weise in allem Ernst weitergegeben haben. Möge sie unsere Herzen erreichen und die Entscheidung in uns allen bewirkt worden sein, dem Herrn zu folgen, die Einladung anzunehmen und zu denen zu gehören, die an jenem Tage weiß gekleidet, ohne Not und Tod, ohne Sorgen, ohne Krankheit, ohne Leid, dort beim Herrn sein werden. Und nicht nur einen Tag in alle Ewigkeit. Und niemand sorge sich, es wird nicht langweilig sein in der Herrlichkeit. Immer wieder neue Überraschungen. Paulus, der große Gottesmann, war im Geiste hinaufgenommen worden und er sagt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Er hat uns geliebt. Sollten wir ihn nicht wieder lieben? Er hat sein Leben für uns gegeben. Sollten wir unser Leben nicht ihm geben? Wollen wir es doch heute im Aufblick zu unserem Herrn tun. Amen.
Amen.
Lasst uns ein Lied singen, das lag mir schon im Zusammenhang mit diesem Wort auf dem Herzen. Lied 151. Lied 151. Horch, dein Heiland lässt dich laden. Komm, komm und sieh zu dem Hochzeitsmahl der Gnaden. 151.
Horch, dein Heiland lässt dich laden.
Oh.
ganz kostbar. Gott will dir viel Gnad erweisen. Komm, komm und sieh. Man muss kommen, um es zu sehen, um es zu erleben. Dich an seinem Tische speisen. Komm, komm und sieh. Lass die Botschaft, nicht eine, sondern diese Botschaft, die Botschaft Gottes, lass die Botschaft weit hinschallen. Berg und Tal, lasst widerhallen. Es ist schön, wenn Menschen ein richtiges Gewitter in den höchsten Bergen miterleben. Dann kracht's nicht nur einmal. Dann ist der Widerhall so oft zu hören, dass es majestätisch ist. Hier soll es immer und wieder erklingen. Das Echo soll widerhallen von überall. Möge Gott es uns allen schenken, dass wir es begreifen, wie gut er es mit uns Menschen meint. Er hätte uns doch keines Blickes würdigen brauchen. Er hätte uns hinunterfahren lassen können, ohne sich um uns zu kümmern. Was hat ihn dazu bewegt, herunterzukommen, Mensch zu werden, alle Schmach auf sich zu nehmen, sich schlagen lassen, gemartert zu werden, ans Kreuz zu gehen, sein Leben und sein Blut hinzugeben? Was hat ihn dazu bewogen? Noch ein Bibelvers, ich lese ihn nicht, ich zitiere ihn nur. Wie sollten wir entfliehen, wenn wir ein so hohes Heil nicht achten? Achten wir auf den Ruf Gottes, folgen wir ihm und sagen, Herr, nun begreif ich's. Auch mich hast du eingeladen. Ich komme, hier bin ich. Jetzt glaube ich von ganzem Herzen an dich. Sei mir gnädig, vergib mir. Und wir können heute den größten Tag unseres Lebens haben. Wie der Liederdichter singt, dies war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Lasst uns aufstehen. Wir singen noch den Chor. So wie ich bin, so muss es sein. Demütig kommen wir vor dein heiliges Angesicht, um mit dir zu reden. Wäre Christus für uns nicht gestorben, könnten wir nicht mit dir reden. Dein Zorn wäre noch über uns. Nun aber haben wir Gnade gefunden, sind der Einladung gefolgt. Herr, du hast uns auf- und angenommen. Du hast uns Vergebung zuteil werden lassen. Hast uns begnadigt. Wir danken dir dafür. Treuer Herr, unsere Herzen sind tief bewegt von dem, was du uns geschenkt. Nichts hast du uns angelastet. Alles hast du uns vergeben. Jede Übertretung, grundsätzlich alles, womit wir vor dir nicht bestehen konnten, hast du gesühnt, als du dein Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen hast. Treuer Herr, mögen alle begreifen, dass wir dich eben aus diesem Grunde innig und herzlich lieben und dir danken für das, was du getan hast. Denn wir waren ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Nun haben wir dich gefunden, du treuer Herr, und in dir haben wir die lebendige Hoffnung, denn wir werden in Ewigkeit bei dir sein. Herr, es schmerzt uns, dass Menschen in dieser Zeit dich so entwürdigen. Ach Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sei ihnen gnädig. Du bist unser Erlöser. Und wir dürfen dein Eigentum sein für Zeit und Ewigkeit. Wir bitten dich, treuer Heiland, komm du bald und hol uns zu dir heim. Herr, wir möchten bei dir sein. O, wir sehnen uns danach, in deine Herrlichkeit zu kommen. Und an diesen großen Tisch zu setzen, aus Gnaden weiß gekleidet, in aller Frische, jung, ohne Not und Tod, ohne Sorgen, ohne Leid. Alles Irdische wird zurückgeblieben sein, vergessen für immer. Alles wird herrlich und neu sein bei dir. Du treuer Herr, ach Heiland, rede heute in besonderer Weise zu unseren Herzen. Ganz mächtig durch dein Wort und durch deinen Geist. Wir bitten dich auch darum, segne jetzt das Hochzeitsmahl. Herr, segne alle, die daran teilnehmen werden, o Gott. Und lass es uns vor Augen haben und bedenken, dass auch du alles bereitet hast und dass wir einst dort oben mit dir an dem großen Hochzeitsmahl teilnehmen werden. Anbetung und Ehre sei dir, dem ewig wahren Gott, für dein ewig wahres Wort, das du uns hinterlassen hast. Gelobt und gepriesen seist du, o Herr, in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.
Halleluja.